Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Ich habe Ihnen heute eins meiner Lieblingsstücke mitgebracht, von Christoph Ranzmayr, diesem sprachgewaltigen österreichischen Schriftsteller, nämlich den Fliegenden Berg. Diese Geschichte zweier Brüder, die in den Himalaya aufbrechen, einen noch unbestiegenen Berg zu erklimmen. Ranzmayr schreibt mit dem Fliegenden Berg ein Epos, bei dem er von gewöhnlichen Schreibwegen abweicht. Es ist kein fortlaufender Text, den er uns bietet. Er erweist dem Fliegenden Berg Referenz durch einen fliegenden Satz. Ich selbst habe natürlich außerdem noch einen besonderen Bezug zu diesem Flattersatz. Ist er doch der Nickname, mit dem ich meinen Blog Ausgelesen betreibe. Und ich lade Sie auch ganz herzlich ein, sich diese Besprechung, in der ich versucht habe, etwas von der Atmosphäre des Textes zu vermitteln, anzusehen. Die Links sind ja im ersten Kommentar zu diesem Podcast beim Literaturradio Bayern angegeben. Kommen wir nun zum Buch. Ranzmayr stellt ihm folgenden Spruch voran. Der Flattersatz, oder besser, der fliegende Satz, ist frei und gehört nicht den Dichtern. Und gehört der fliegende Satz nicht den Dichtern, sondern ist frei, so gilt Gleiches für den fliegenden Berg. Auch er gehört niemanden und wird einst, so wie er und seine eisstarrenden Freunde vormals in mythischer Zeit aus den Wolken kamen und sich niederließen auf der ebenen Erde, den Menschen, dem jetzt zweibeinigen, sich über die Tiere erhebenden Wesen Schutz zu geben. Jetzt, da sie noch strauchen und unsicher sind im Gang auf der Erde, ob ihrer zwei fehlenden, zu Armen gewandelten Beine, so werden sie sich, wenn die Zeit gekommen ist, wieder in die Wolken erheben und davonschweben. Bis dahin muss der Mensch sie aber festnageln auf der Erde, am Rand ihrer Hänge mit unzählbaren Gebetsfahnen. So erzählt es Niema dem Bruder von Liam. Liam jedoch erzählt sie nichts. Denn ist doch die Geschichte des fliegenden Berges eine Geschichte, die ein Mund einem Ohr nur erzählen soll. Und Niema stützte den Strauchelnden, zog ihn, der auf schmalem Weg am Jack vorbeihuschen wollte und dabei in die Tiefe zu stürzen drohte, mit einer Hand nach oben. Wie sie dies machte, kaum dass sie ihren Gang unterbrechen musste, kaum dass sie ihre Spindel, mit der sie die Wolle des Jacks versponnen während des Gehens in fast 6000 Meter Höhe, kaum dass sie aufblickte oder besser herunter zu ihm, wie also sie dies machte, ihn zu retten, konnte er nicht sagen, aber sie leitete dabei sein Fallen um, so dass er sich nun nicht mehr in die Tiefe, sondern in die Höhe fallen fühlte. Und Niema war der Mund und er war das Ohr, denn er hatte gefragt. Er, der Meermensch, der mit seinem Bruder gekommen war, das zu machen, was für Niema und ihren Clan so unverständlich war, so fremd war, so gefährlich schien, in das Reich der Götter einzudringen, nämlich ihre Ruhe zu stören auf den höchsten Gipfeln und sie zu erzürnen, so dass sie und die Geister, die bei ihnen wohnten, voller Zorn die Eindringlinge töten könnten. Vom Meer aus Irland waren die beiden Brüder gekommen. Liam, der Ältere, und der Ich-Erzähler der Geschichte, der sich selbst keinen Namen gibt in seiner Erzählung, ungeachtet der Bedeutung, die der wahre Name einer Sache, eines Menschen hat. Das Buch beginnt mit dem Tod des Erzählers. Er schildert ihn uns, wie er ihn erlebte, in über 6800 Meter Höhe, im Eis, im Schneesturm, heulender Wind um ihn herum, jagende Wolken und über ihm die Pyramide des Pur-Ri. Und über der Pyramide das schwarze Blau des Himmels, nur noch in seiner Unendlichkeit. Von Irland, wo sie ihre Kindheit verbrachten, mit dem patriotischen Vater, der ihnen eine fast schon militärische Ausbildung verpasste, mit vielen Wanderungen im unwegsamen Gelände, mit Übernachtungen im engen, muffigen Zelt, mit der Ersteigung von irischen Bergen, mit patriotischen Liedern und Geschichten vom wahren Irland, mit einer Mutter, die sie eines anderen Mannes und des Vaters wegen verließ, nein, verriet, denn sie ging mit dem anderen nach Belfast zurück, von wo sie vor Jahren aus Liebe weggegangen war. Wenige Jahre nur überlebte der Vater diesen Verrat, Dann starb er, wurde in der Erde Irlands, das er nie verlassen hatte, begraben. Ein Gentleman, Captain Daddy. Die Söhne verloren sich aus den Augen. Liam vermaß die Erde und auch das All. Der Erzähler dagegen verkroch sich in den Bauch von Schiffen und befuhr derart die Weltmeere in den Maschinenbäuchen der stählernen Riesen.
»Komm nach Hause!«
Vom Bruder bedrängt, immer wieder kam er nach Haus, dem Zuhaus, das sich der Bruder geschaffen hatte auf einer dem Land vorgelagerten Insel, der Insel der Pferde, Horse Island. Hier lebten sie und waren das Leben auf der ansonsten unbewohnten Insel mit ihren Tieren zusammen. Liam hatte keinen Gefährten, der das Leben mit ihm teilen wollte, und auch der Erzähler berichtet von keiner Gefährtin, bis er Niema traf, die Geliebte, die seine Geliebte werden sollte. Die Brüder übten das Klettern an den Klippen, immer wieder scheinbar aus dem Meer empor Höhe gewinnen, dem Himmel oder auch nur der Kante der Klipper näher kommen. Doch wartete hier kein Gott auf sie, nur sanftblickende Kühe auf der Weide. Denn Liam hatte ein Ziel gefunden, einen Berg, den es noch nicht gab. Ein Berg, von dem er ein Foto im Netz gesehen hatte, auf einem seiner nächtelangen Streifzüge vor den Bildschirmen. Von einem chinesischen Piloten geschossen, kurz bevor er offensichtlich abstürzte. Ein Berg, der höher sein sollte als alle anderen, was sich dann als unwahr erwies. Einem weißen Flecken auf der Erdkarte im Lande Kham, im Osten Tibets. Und so fuhren sie vom Meer aus nach Tibet. Die Beziehungen Liams machten es möglich, dass die beiden harmlosen Europäer ein Visum bekamen. Vielleicht auch, um zu berichten, dass an all den Gerüchten über Aufstände und deren brutale Niederschlagung nichts dran sei, dass das Land, das Tibet, die Provinzen ruhig seien, dass alles in Ordnung sei. In Ordnung sei trotz der Klöster, die sie von ihrem Weg aus als Ruinen liegen sahen. In Ordnung sei trotz der kahlgeschlagenen, mit Baumstümpfen gespickten Berghänge, auf denen einstmals mächtige Bäume standen, die jetzt geschlagen worden waren. Radikale forstwirtschaftliche Maßnahmen, nannte der staatlich beigegebene Aufpasser dies, notwendig und sinnhaft. In Chengdu hatten sie einen Lastwagenfahrer gefunden, der bereit war, sie weiter mitzunehmen nach Westen, ins Land Kham hinein, wo er ein- oder zweimal jährlich zu den Yat-Nomaden kam, ihnen Sachen zu verkaufen, einen einfachen Handel mit ihnen abzuschließen. Und hier dann traf er Niema. Niema, die ihren Mann verloren hatte, der fünfmal als Träger auf dem Chomolungma war, fünfmal, wo die seltsamen Menschen aus den Meerländern es kaum einmal schafften. Niema war die, die im Gefängnis gesessen hatte, verhört worden war, was die Narbe und die kleine Unregelmäßigkeit ihrer Nase erklärte. Sie war die, die ihren Sohn auf dem Rückmarsch zum Clan am Straßenrand auf die Welt brachte. Hier traf er Niema bei den Yat-Nomaden, Niema, die als einziger ein paar Worte seiner Sprache sprach, so viel, dass sie sich unterhalten konnten, immerhin. Und er lief ihr nach. Es war so. Er suchte nach Fragen, die er ihr stellen konnte, einfach um bei ihr zu sein. Und bei einer dieser Fragen rutschte er aus auf dem schmalen Weg, doch Niema stützte ihn so unmerklich, dass er glaubte, er würde nicht den Hang hinab, sondern ihn hinauffallen. Sie, die Brüder, zogen mit den Yat-Nomaden von Weidegrund zu Weidegrund. Und bald sahen sie die drei Bergriesen, die wie eine Himmelstreppe auf sie wirkten, den Vogelberg Shari, den Wolkenberg Teri und den höchsten, den mächtigsten der Kolosse, Puri, den fliegenden Berg. Und so sehr Liam den Drang verspürte, diese Berge zu besteigen, einfach weil sie da waren, so wenig verspürte der Erzähler diesen Drang, denn ihn hielt die Frau, die er gefunden, in ihren Armen, mit ihrer Wärme. Er hatte gefunden, was er brauchte. Schon bald zog er aus dem kleinen Zelt aus, in dem er mit dem Bruder, dem Bergkamerad, schlief, und zog in das große Zelt von Niemas Familie, um dort zu schlafen. Um dort zu schlafen, umgeben von den nächtlichen Geräuschen der Schlafenden, eingehüllt von den Gerüchen des Zelts, lauschend dem Atem der Geliebten, geborgen und glücklich. Schließlich erreichten sie die höchste der Sommerweiden des Clans, die, so nannte es Liam, Basislager sein sollte für ihren Aufstieg. Sahen sie die Pyramide des Puri? Sahen sie sogar in einer klaren Mondnacht das Bild, das sie vor langer Zeit auf den Bildschirmen sahen in ihrem House of Horse Island, geschossen von einem chinesischen Piloten kurz vor seinem Tod? Sahen die Grate? Sahen die Gletscher? Sahen die Eiswand des mächtigen Kolosses? Sie begannen ihren Aufstieg, der ihnen, gemessen an den Erfahrungen, die sie mittlerweile hatten, leicht zu sein deuchte. Und sie kamen gut voran, zuerst, gewannen schnell an Höhe, schlugen ihr Lager auf an geschützter Stelle, aber der Höhenmesser zeigte zu wenig Höhe und der sinkende Luftdruck verhieß schlechtes Wetter, so dass sie schon bald in einem Schneegefängnis saßen in ihrem kleinen Zelt, das alles lichtgrün färbte. Dann geschah hier das Unerwartete, das Überwältigende. Den Erzähler streckte ein Keim da nieder und entschlackte ihn. Krank und fiebrig geworden, halluzinierte er im kleinen Zelt, das den beiden Gefängnis geworden war. Und Liam, den er Master Kaltherz nannte, den er durchaus zu Zeiten auch hassen konnte, Liam pflegte ihn, versorgte ihn, tröstete ihn wie eine Mutter, wie es Niema gemacht hätte. Und auch der Spott Liams, dass sein Bruder nämlich lieber bei einer Frau geblieben wäre, denn das große Ziel zu erreichen, er verschwand zugunsten echter Freude für den Jüngeren, der das gefunden hatte, was er suchte. Eine Liebe. Sogar auf den Aufstieg zum Berg wollte Liam verzichten für ihn, seinen Bruder. Doch, und hier geschah das Tragische, der Erzähler, kaum ging es ihm besser, bestand, gerade weil Liam verzichten wollte, er bestand auf den Aufstieg, auf das Weiterlaufen zum großen Ziel, das jetzt zum ersten Mal auch sein Ziel war, weil er diesen Gipfel seinem Bruder schenken wollte, als Dank für die erfahrene Liebe. Aber der Berg wehrte sich. Erneut peitschte Sturm seine Hänge hinunter, schluckten sie die Wolkentürme, schlug der Wind sie mit seiner mächtigen Pranke, trommelten Schnee und Eiskristalle auf sie ein, nahmen ihnen die Sicht, nahmen ihnen die Luft, ließen sie herumirren, einsinken, sich verlieren. Ich starb 6840 Meter über dem Meeresspiegel am 4. Mai im Jahre des Pferdes. Nein, der Erzähler starb nicht wirklich, er erlebte seinen Tod nur. Liam holte ihn ins Leben zurück. Der starb, war Liam im Eis des Puri, dessen House of Horse Island der Erzähler jetzt ausgeräumt hat, den Inhalt verkauft, die Festplatten gelöscht, bevor er selbst zurückgekehrt zu Niema. Ranzmeyers Buch, sein Roman, ist ein Werk, in das man sich sicher einlesen muss. Es erschließt sich beim Lesen nicht sofort, da es den normalen Lesegewohnheiten sich widersetzt. Es ist kein fortlaufender Text, wie wir ihn gewohnt sind, aber auch kein Gedicht, da den Zeilen der Reim fehlt. Der Rhythmus dagegen erinnert häufig an die alten griechischen Epen. Der fliegende Berg ist zyklisch aufgebaut. Er beginnt im ersten Kapitel mit dem vorgeblichen Tod des Erzählers, erzählt dann die Geschichte, wie es dazu kam, und endet, wenn wir den Epilog mal beiseite lassen, er endet mit dem Sterben des Brüderpaares, so dass man daraufhin sofort wieder an den Anfang des Buches zurückkehren mag, den ersten Abschnitt noch einmal zu lesen. Es ist eine recht seltsame Geschichte, die Ranzmeyer uns erzählt. Von einem irischen Brüderpaar, sich nicht sonderlich verbunden, aber trotzdem irgendwie aufeinander angewiesen, das durch die Obsession des Älteren den Plan verfolgt, einen weißen Flecken auf der Landkarte zu tilgen, einen Berg zu erklimmen, vielleicht noch unbestiegen, unbenannt, im abgelegenen Osten Tibets gelegen, fotografiert von einem chinesischen Piloten und von diesem als höchster aller Kolosse bezeichnet. Dass ein österreichischer Autor sein Brüderpaar ausgerechnet aus Irland in die Eishöhlen geschickt hat, mag mit der Tatsache zusammenhängen, dass er selbst zumindest zeitweise in Irland gelebt und geschrieben hat, das Rauschen der Wellen sollte seinen quälenden Tinnitus übertönen. Aber natürlich fällt einem bei dieser Konstellation ein anderes Brüderpaar aus Südtirol ein. Auch bei diesem gab es einst ein Unglück bei einer Besteigung im Himalaya, bei dem einer der Brüder zu Tode kam. Jedenfalls findet Ranzmeyer in dieser Konstellation eine wunderschöne Metapher für die Entwicklung des Menschen. In Gestalt der Brüder an der irischen Küste taucht immer wieder dieses Bild des sich aus dem Meer windenden Lebens auf. Kaum den Wassern entschlüpft, fängt es an, nach oben zu streben, das Meer und seine Bewohner hinter sich, unter sich zu lassen. Das letzte Ziel dieses Strebens in immer größere Höhen ist der Sitz der Götter und möglicherweise deren Entthronung. Diese lassen sich aber nur ungern stören und schicken ihre dienstbaren Geister gegen die Eindringlinge. Sturm, Regen, Schnee, Eis und Wolken, Kälte und Gletscherspalten. Mit den Göttern auf eine Stufe zu gelangen, ist unseren beiden Helden wohl nicht vergönnt. Selbst dem Erzähler ist nicht klar, ob er das Erreichen des Gipfels nur einer Halluzination verdankt oder ob es Wirklichkeit war. Der Erzähler stirbt einen beinahe Tod. Ihn verschont der Berg letztlich, warnt ihn nur und straft ihn durch den Tod des Bruders. Sein Ehrgeiz auf dem Berg war geringer als der Liams. Ihm war dieses, den Berg und seine Götter entwürdigende, ich besteige den Berg einzig und allein, weil er da ist und ich es kann, ihm war dies fremder, denn er hatte sein Lebensziel im Tal gefunden, seine Liebe einem Menschen geschenkt, der die Götter achtete und ehrte. Ist es falsch, dabei an Ikarus zu denken, auch in dieser alten Sage ein Mensch, der den Göttern zu nahe kam und dabei abstürzte und umkam, wie jetzt Liam? Der namenlos bleibende Erzähler jedenfalls kehrt nach der Expedition zurück auf die Insel, auf der er mit seinem Bruder gelebt hatte. Er löst den Haushalt auf, scheint auch alles an Erinnerungen löschen zu wollen, symbolisch, indem er die Festplatten des Rechners neu formatiert. Bilder aus seinem bisherigen Leben erscheinen ihm in der Rückschau, die Kindheit geprägt durch einen irisch-patriotischen Vater, der seine Frau durch seine Art einem anderen in die Arme trieb. Auch das Brüderpaar ungleich, Liam liebte die Expeditionen mit dem Vater, mit Captain Daddy, in die Berge der Umgebung, während sie dem Erzähler eine Tortur waren. Dieser hechelte und strauchelte den beiden anderen hinterher, sie mussten auf ihn warten. Später dann verließ er das Elternhaus, fuhr als Schiffsmechaniker über die Weltmeere. Liam dagegen wurde Vermesser, ließ sich auf einer Insel vor der Küste in der Nähe des Elternhauses nieder. Hierhin lockte er den Bruder, den er zur Verwirklichung seines Planes brauchte. Und dieser ließ sich überreden, dagegen zu halten, fehlte ihm die Kraft. So ist dies auch die Geschichte eines ungleichen Brüderpaares, in dem der eine Ältere dominiert und dadurch auch den Hass des anderen zu wecken weiß, obschon sich beide nicht voneinander lösen können. Der entscheidende Riss entsteht erst sehr spät in ihrem gemeinsamen Leben, als nämlich eine dritte Person in ihr Gefüge einbricht. Eine Frau, die Sehnsucht des Jüngeren zu stillen weiß. Im Grunde ist damit dessen Weg beendet, er ist am Ziel. Doch erkennt er dies nicht in erforderlicher Klarheit, will auch den Bruder nicht allein lassen, der den einmal eingeschlagenen Pfad weitergehen wird. Und so gehen sie gemeinsam und wie durch ein Wunder wandelt sich Liam seinem Bruder gegenüber. In schwieriger Lage wird er zu seinem Samariter, söhnt sich aus sogar mit der Frau, die sich zwischen ihn und dem Bruder gedrängt hat. Ranzmeier findet in seinem Werk Bilder großer Kraft. Die vom Himmel regnenden Schmetterlinge, die noch tot das Licht, die Wärme sammeln und bündeln können, um das Eis um sich herum zum Schmelzen zu bringen. Oder, was für uns Bücherliebhaber ein besonders schönes Bild ist, diese Zeilen. Sprechen lernen, lesen, schreiben als Liebesspiel beschäftigten Niema und mich in diesen Tagen. Lesen als Liebesspiel. Es liegt viel Poesie in den Worten des fliegenden Berges. Ein Rotmovie mit einer Jackherde ist langsam, bedächtig, nachdenklich. Es scheut sich nicht vor Wiederholungen, nimmt das Tempo an, das in solch extremen Lebensumständen herrscht. Es ist ein bescheidenes Leben unter der Knute des Wetters und der Höhe, in das die beiden Brüder einbrechen mit der Dramatik ihres Vorhabens, das in der Sicht der Heimischen eine Art Schändung ist der Götter auf den Bergen, genau wie auch der Raubbau der Chinesen, deren rücksichtsloses Ausbeuten der Landschaft eine Schändung ist, eine viel größere und nachhaltigere. Ranzmeier konzentriert sich nicht auf diese Art von Ereignissen, aber er erwähnt sie, weist darauf hin, erinnert daran während der Reise des Paares aus Chengdu nach Kam. So bleibt zum Roman festzuhalten, dass er sicher ungewöhnlich ist, aber in der Form dem Thema sehr gerecht werdend, von großer, auch poetischer Kraft, eindringlich, nachdenklich, bedächtig, aber auch dramatisch. Ich hatte das Buch, nachdem ich mich seinerzeit eingelesen hatte, nicht mehr aus der Hand gegeben. Es verwundert daher nicht, wenn ich jedem, der ein besonderes Leseerlebnis haben möchte, diesen Roman nur wärmstens ans Herz legen kann.